Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Gott. Reden wir über Gott heute Morgen, ihr Lieben. Über seine Leidenschaft, seine Liebe, seine Kraft, seine Schönheit. Damit verschenkt er sich an uns. Verschenkt sich an seine Leute, an euch, an seine Welt, an seine Gemeinde, an seine Schöpfung. Von ihm geht alles aus. Zu ihm geht alles wieder zurück. Er ist Anfang und Ende. Und mittendrin, da sind wir. Er mit uns und wir mit ihm. Und Mission? Wisst ihr, vielleicht sagt ihr euch, ja, der Thomas, der redet ja jetzt nur noch überall über Mission, aber ihr habt mich eingeladen, darüber zu sprechen und deswegen spreche ich heute darüber und sehr gerne. Und Mission? Da geht es nicht zuerst darum, was wir tun, nicht tun, tun sollten, sondern unser Blick geht zuerst nach oben, zu unserem Schöpfer. Wisst ihr, viele Christen denken bei Mission, und was wir mit dem Wort zukünftig machen, das ist immer eine andere Frage, nicht heute, weil niemand will ja gerne missioniert werden. Viele Christen denken bei dem Wort an Mission, und auch ich habe das lange gedacht, an Matthäus 28 zum Beispiel. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin, macht zu Jüngern, tauft und so weiter. Mission, wir denken an ferne Länder, wir denken an Missionare, Missionarinnen, die wir spendenfinanziert dahin schicken. Aber ist das Mission? Ist ein Teil davon. Aber es ist nicht das ganze Bild. Ein Ausdruck davon. Und Gott lädt dich heute Morgen ein, deinen Horizont weiten zu lassen. Er lädt dich ein zu einem vielleicht erneuerten Verständnis davon, was es ist, wenn wir von Mission reden. Und ich lade dich ein, euch ein, euer Herz dafür zu öffnen. Das 19. Jahrhundert, wisst ihr, das war das große Jahrhundert der protestantischen Mission. Viele Missionsgesellschaften sind in dieser Zeit entstanden. Ich habe eben von der Neukirchner-Mission erzählt. Ich könnte von vielen anderen erzählen. Und auch habe ich eben Matthäus 28 erwähnt. Dieser Text ist in dieser Zeit zu einem der Schlüsseltexte geworden. Über Jahrhunderte zuvor war für Christen klar, immer klar, Matthäus 28, was da steht, das galt den 12 Aposteln. Und mit dem Moment, wo die 12 Apostel gestorben sind, da ist auch das gestorben, was Jesus da gesagt hat. Und erst im 19. Jahrhundert, da begannen Christen Texte wie Matthäus 28 so zu lesen, dass sie gesagt haben, hey, das ist ja nicht nur, hat ja nichts mit den 12 Aposteln nur zu tun, es hat was mit mir zu tun. Und das war wichtig. Aber in unserem Verständnis dürfen wir nicht dabei stehen bleiben. Denn in Matthäus 28, ja, da geht es um eine geografische Dimension. Es geht eben um mehr als um Israel, alle Völker der Erde. Es geht um den Fokus, es geht um Taufe und Jüngerschaft. Aber es geht weniger um den Kern, um das Herz. Es geht weniger um eine theologische Begründung dessen, was wir da tun. So war es die Entdeckung des 20. Jahrhunderts, und wir sind immer noch dabei, das zu entfalten, zu sehen, Mission ist nicht eine Ansage, die Gott macht, und die wir zu befolgen haben, damit Mission geschieht, sondern Mission ist, geht von Gott aus, von seinem Herzen. Dabei hat sich ein Begriff durchgesetzt, ich habe das schon mal gehört, der Begriff der Missio Dei, der Mission Gottes. Der Begriff stammt ursprünglich von Augustinus, das war im Kirchenvater im 4. Jahrhundert. Dann ist der Begriff wieder verschüttet gegangen. Über die Jahrhunderte hat Mission eigentlich keine große Rolle gespielt. Und dann in der Kolonialzeit leider oft vermischt, unheilvoll vermischt mit staatlichen und wirtschaftlichen Interessen, ist es wieder aufgekommen. Und man hat Missionen oft falsch verstanden als Eroberung oder als Erweiterung des eigenen Gebiets. Und da ist echt viel Kacke passiert, viel Schlechtes passiert. So wurde zum Beispiel auf der Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 ausgerufen, wörtlich, dass die Eroberung bis zu den Enden der Erde begonnen hat. Der Optimismus hat eine kalte Dusche bekommen. Erster Weltkrieg, Wirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg, da kann einem der Optimismus schon mal verloren gehen. In den 40er, 50er Jahren hat dann der Begriff der Missio Dei eine Renaissance bekommen. Theologen wie Karl Barth und andere waren beteiligt. Und der Kerngedanke war, Nicht die Kirche betreibt Mission, sondern der dreieine Gott. Er ist es, der Mission initiiert und Gemeinde uns dazu bevollmächtigt. In dieser Zeit befand sich die christliche Mission auch in einer echten Krise. Es gab zwei Hauptgründe. Erstmal ein äußerer Grund. Alle Missionare und Missionarinnen mussten China verlassen, Anfang der 50er Jahre. Und das waren nicht wenig, das waren ungefähr 6.200, die China von einem Tag auf den anderen verlassen mussten. Und es gab einen inneren Grund, nämlich wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Ortsgemeinde und den oft eher unabhängigen Missionsgesellschaften zu definieren? Ja, wem gehört denn eigentlich die Mission? Und Missio Dei unterstreicht neu, dass Gott der Eigentümer ist. Und später waren es Theologen wie David Bosch oder Chris Wright, die das nochmal erweitert haben, haben gesagt, hey, das ist nicht eine Aktivität der Kirche, wenn wir über Mission sprechen, sondern wir sprechen über Gott, wir sprechen über sein Herz, seine Leidenschaft, wir sprechen über das, was er selber ist und lebt. Und Christopher Wright und andere betonen, hey, das müssen wir auch ganzheitlich verstehen, ja? Alles, was Gott missionarisch tut, das ist immer ganzheitlich. Es geht um versöhnte Beziehungen und es geht um versöhnte Lebensverhältnisse. Es geht um Transformation der Herzen und Transformation der Verhältnisse. Gott hat immer alles zusammen im Blick. Und deshalb sind Themen wie Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung immer Teilaspekte von Gottes Unterwegssein auf diesem Globus. Und es ist eher eine westliche Diskussion, wenn wir das versuchen zu trennen oder sagen, ja, was ist denn jetzt wichtiger? Hey, Käse. Wenn ich Gemeinden im globalen Süden besuche und treffe, die irgendwo in den Slums von Manila Gemeinde sind, dann ist denen völlig klar, dass das Evangelium predigen und das Evangelium in Liebe, auch in diakonischen Liebe weitergeben, dass das total zusammengehört. Und deshalb können wir diese eher westliche Debatte gerne zu den Akten legen und mutig und fröhlich die ganzheitliche Kraft des Evangeliums suchen und leben. Aber das letzte Ziel der Mission weist über die Schöpfung und unsere Zeit hinaus. Es geht um eine viel endgültigere Absicht, nämlich die Anbetung des dreieinen Gottes. So schreibt John Piper, Anbetung ist das Höchste, nicht Mission, weil Gott der Höchste ist und nicht der Mensch. Und wenn dieses Zeitalter zu Ende geht und unzählige Missionen und Gemeinden vor dem Thron Gottes auf ihr Angesicht fallen, dann wird es keine Mission mehr geben, dann wird es keine Gemeinde mehr geben, dann wird es nur noch Anbetung geben. Und Gott anzubeten wird bleiben. Offenbarung 7, dann sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und dem Lamm und sie riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und wenn ich unterwegs bin und ich bekomme etwas mit von der Vielfalt und dem Facettenreichtum, wie Gemeinden weltweit Gott loben, dann bekomme ich eine Ahnung dafür, wie das einmal sein wird. Und dann wächst meine Vorfreude. Mission, Gottes Leidenschaft und Hingabe, darüber reden wir. Und manchmal sind es auch Menschen, die Gott uns in den Weg stellt und die uns daran erinnern. Im Frühjahr diesen Jahres habe ich Bischof Makaya kennengelernt. Er ist Bischof der anglikanischen Kirche in Tansania oder in Teilen Tansanias. Ich war dort mitten in Corona-Zeiten, ja, riesige Synode, 1.000 Menschen kommen zusammen, faszinierend anglikanische Kirche für mich damals als Freikirchler, also so ein bisschen unbekanntes Land. Wir waren hinten gab es so einen VIP-Raum hinten, wo ich mit dem Bischof und allen, die da irgendwas zu sagen haben, zusammen war und wir warteten auf die Eröffnung der Synode. Und dann hat der Bischof so einen großen Bischofshut und einen Bischofsmantel und einen Hirtenstab und einen Bischofsring. Ja, ich als Freikirche denke, ja, sind wir ja doch recht bescheiden unterwegs. Und dann sagte ich immer so, du lieber Bruder Bischof, ich komme mir so unheilig und klein vor neben dir. Dann nimmt er mich in den Arm und sagt, Bruder, Gott sieht das Herz an. Er erzählte mir von einer Begebenheit in London. Er war in London und war überwältigt von, wir haben darüber gesprochen, was können wir voneinander lernen. Kirche aus dem Westen und Kirche aus dem Süden und über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Und dann erzählt er mir von einer Begegnung in London. Er war einmal in London, im Supermarkt und kommt raus und war überwältigt davon, dass es 17 verschiedene Sorten Milch gibt und 25 verschiedene Sorten Brot, oder vielleicht in England waren es vielleicht weniger. Aber jedenfalls, er war überwältigt von dieser Fülle und musste zugleich weinen. Er sagte mir, ich musste richtig weinen, weil diese Fülle, diese materielle Fülle für mich im krassen Gegensatz stand zu der geistlichen Armut, die mir in diesen Tagen begegnet ist. Und ich musste einfach weinen. Und es hat mich bewegt und es hat mich angefeuert. Und ich sage das nicht, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen oder mir oder zu sagen, hey, wow, ja, uns geht's ja gut und so. Nein, um uns anfeuern zu lassen von, hey Gott, zeig mir etwas, lass mich etwas spüren von deinem Herz, von deiner Leidenschaft für die Menschen und die Orte, die dich brauchen und für die geistliche Armut auch in meinem Umfeld und wie du mich darin gebrauchen willst. Und noch etwas. Reden wir über Gott. Von welchem Gott reden wir denn? Wir reden von Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Gott, der in sich zugleich so komplex ist, dass wir ihn in drei voneinander unterschiedenen Personen bekennen. Ein Geheimnis. Aber so reflektieren wir die biblischen Texte und das, was sie von Gott erzählen. Und was hält diese trinitarische Beziehung Gottes in sich zusammen? Was ist der Motor dieser Beziehung? Der Motor ist die Liebe Gottes. Und diese innertrinitarische Liebe Gottes ist zugleich der Motor für seine eigene Sendung in Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Gott ist verliebt in uns, in seine Menschen, so kommt er zu uns. Und das ist möglich, weil er in sich, in seiner Trinität, selbst von Ewigkeit zu Ewigkeit das Gegenüber der Liebe ist. Eine kleine Kostprobe aus Johannes 17, 22 und 23, da kommt das so ein bisschen rüber. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebt, wie du mich liebst. Spürt ihr etwas von dieser Dynamik, von dieser Liebe, mit der Gott in sich zuerst unterwegs ist, und die Motivation und Ausgangspunkt ist für seine Sendung. Ist ja die Mission Dei, die Mission Gottes ist zugleich die Mission des Drei-Ein-Gottes. Gott ist als Vater Missionar. Er ist Schöpfer, fürsorglich erhält er das Universum. Er initiiert das Heil, sendet Sohn und Geist. Er ist als Sohn Missionar. Er schafft die Erlösung. Er vermittelt das Heil. Er versöhnt Gott und Menschen. Er ist zentraler Inhalt des Evangeliums. Und Gott ist als Geist Missionar. Er spendet Leben, er inspiriert, er bevollmächtigt für Mission. Er schenkt der Gemeinde und der Welt Hoffnung. Hoffnung im Angesicht des Reiches Gottes. Und der Heilige Geist ist die Kraft, die Menschen überführt, die Kraft, die Menschen umgestaltet. Ohne ihn ist Mission nicht denkbar. Der Heilige Geist gibt uns Gaben. Sie sind sichtbarer Beweis. Hey, wir sind eingeladen, nicht passiv zu sein, sondern uns aktiv zu beteiligen. Und Gott befähigt uns dazu. Mission ist der Liebesschirm Gottes für seine Welt. Sprechen wir von dem Auftrag der Mission, dann sprechen wir davon, von dem Auftrag der Mission an uns, an seine Gemeinde, dann sprechen wir davon, dass wir einsteigen in den Liebesschirm Gottes für seine Welt. Es ist nicht, dass wir irgendeinen Auftrag erfüllen, sondern wir steigen ein in den Liebesschirm Gottes, von dem wir selber leben und den wir selber immer wieder nötig haben, davon erfasst zu werden. Schneiden wir uns von der Mission ab, schneiden wir uns von dem Liebesstrom Gottes in seine Welt ab, von seinem Unterwegssein auf diesem Globus. Deswegen, es ist nicht das Sahnehäubchen für besonders engagierte Christen, wenn wir über Mission reden. Es ist der Grund dafür, dass es uns gibt. Und ich muss euch bekennen, als Pastor, als junger Pastor, vielleicht auch manchmal noch später, da habe ich dem Feld der Mission oder Gemeindegründung in Deutschland nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben. Mission, okay, da gibt es ein paar Freaks in der Gemeinde, die halten irgendwie die Fahne hoch, es gibt ein paar Alte, die beten dafür und so weiter. Aber ich war vor allen Dingen an dem Wachstum meiner eigenen Gemeinde, um das Wachstum meiner eigenen Gemeinde besorgt oder dafür, dass mein Ruf als junger Pastor irgendwie zum Blühen kommt oder so. Und darüber muss ich heute Buße tun. Und ich bin dankbar, dass mein Gott meinen Horizont ein kleines bisschen erweitert hat und auch mein theologisches Denken und mein Herz. Wollen wir Gemeinde des Dreieinen Gottes sein, dann geht das nur, indem wir missionarisch sind, uns missionarisch verstehen und entsprechend unterwegs sind. Es ist nicht so, dass Gott uns braucht. Gott braucht uns nicht. Es ist nicht so, dass wir uns erbarmen, damit Mission geschieht. Nein, Mission geschieht auch ohne uns. Ich war in Beirut, ich habe es erzählt, wir haben über Gemeindegründung in Syrien gesprochen, über die Situation im Nahen Osten. Und dann erzählen mir die Geschwister aus Syrien, dass gerade im Süden Syriens, Syrien im Libanon, da gibt es eine Gruppe, der Drusen. Der klassische Islam sieht die Drusen als eine Sekte an, als eine abtrünnige Sekte. Und die haben auch ein paar Sonderlehren jetzt aus der Perspektive des Islam. Und in Syrien und im Libanon gibt es etwa so knapp 1 Million Drusen. Und dann erzählen sie mir, unter diesen Drusen, da ist gerade so eine richtige Erweckung am Laufen. Und keiner kann sich eigentlich so richtig erklären, woher das kommt und warum das so ist. Und Gott hat einfach irgendwie sein Licht da drauf gegeben und Menschen kommen zum Glauben und Gemeinde entsteht und der Mist fängt eigentlich erst da an, wenn westliches Geld da reinkommt und westliche NGOs oder alle möglichen Leute versuchen, das irgendwie zu kapern. Gott kann auch ohne uns, das will ich sagen. Gott braucht uns nicht. Aber es ist das Größte und das Beste für uns, wenn wir beteiligt sind, für unseren Glauben, für unsere Jesusbeziehung, unsere Bestimmung. Es ist das Beste an der Missio Dei, dabei zu sein. Wie geschieht heute Mission? Von überall nach überall. Ist im Jahr 1900, da gab es ungefähr noch, sagt man ungefähr 83-84% der weltweiten Christen kamen aus Nordamerika und Europa. 84%, das ist richtig viel. Heute spricht man von vielleicht knapp 30% der weltweiten Christen, die aus Amerika, Nordamerika und Europa kommen. Das heißt nichts anderes als die weltweite Kirche ist bunt geworden und die westliche Perspektive ist nicht mehr die bestimmende Perspektive. Wir nähern uns also Offenbarung 7. Das ist nicht das Schlechteste. Und wie geschieht Mission deshalb heute? In Wertschätzung und in Ergänzung, in Kollaboration, in Partnerschaft, in der wir am Ende alle verändert werden und alle verändert zurückbleiben. In einem Miteinander, das am Ende alle verändert, kultursensibel und zugleich kulturüberwindend. Und wir folgen dem Beispiel Jesu, der als König und Herr sich eingelassen hat auf diese Erde, der alle Herrlichkeit verlassen hat, um in Schwachheit sich auf uns und diese Welt einzulassen. Und in diesem Spirit geschieht Mission. Nicht mit Wissensdemonstration, nicht mit Machtdemonstration oder Finanzdemonstration, sondern wir kommen in Schwachheit, wir kommen als Lernende, wir hören zu, wir haben offene Hände und wir nutzen die Gaben und Ressourcen und den Glaubensreichtum und die Ideen aller, damit Gottes Reich sichtbar wird, schmeckbar wird, erfahrbar wird. Mit allen vielfältigen Berufen und Expertisen und mit viel Fantasie. Und vielleicht auch immer noch in Teilen mit spendenfinanzierten Missionaren aus Deutschland, aus Europa und umgekehrt. Aber daneben wird es in Zukunft noch viel weitere Wege und Möglichkeiten geben. Und deshalb ist das Johannesevangelium, sprechen wir theologisch über Mission, heute so wichtig geworden und heute so in den Blick gerückt. Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch, oder einen anderen Abschnitt zuvor aus Johannes 17. Also immer so in diesem Gedanken, was ist der theologische Kern und das Wesen, wenn wir über Mission reden? Ich bete, so sagt Jesus, aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Das ist der Spirit, in dem weltweite Kooperation und Zusammenarbeit geschieht. Oder Das ist mein Bild davon. Und die Realität ist manchmal weit entfernt davon, das ist auch klar. Aber dafür schlägt mein Herz und dafür möchte ich unterwegs sein. Und das bestimmt auch letztendlich das Verhältnis von den verschiedensten Akteuren auf dem globalen Feld der Mission und der Weltverantwortung. So, in diesem Spirit geschieht auch unsere Zusammenarbeit zwischen Allianzmission und Ortsgemeinde. Ich will es mit einem Bild unterstreichen. Ich bin jetzt wirklich nicht gut in der Küche, hat sich leider auch nichts daran geändert in der Zwischenzeit. Aber einen Unterschied kenne ich und den will ich unterstreichen. Es ist der, wenn ich einen Kuchen backe, ja, vielleicht haben Leute heute Abend heute Kuchen gebacken. Meine Frau backt leider selten Kuchen, das leide ich manchmal ein bisschen drunter. Aber es gibt ja Bäcker, da kann man auch was kaufen und so weiter. Wenn man einen Teig macht, ja, dann muss man ja Mehl und Milch und Wasser und was man auch immer so braucht für so einen Teig. Man macht das alles in eine Schüssel und dann fängt man an zu rühren, ja. Und am Ende hat man eine große breiige Masse, auch nicht sehr farbenfroh, je nachdem, also meistens so grau und braun. Die ursprünglichen Zutaten sozusagen sind in dem großen Brei aufgegangen. Jetzt stellt euch mal im Gegensatz dazu, ich habe kein Bild mitgebracht, aber ihr könnt das in eurer Fantasie viel besser, stellt euch im Gegensatz dazu mal einen wunderschönen bunten Salat vor. So einen richtig coolen, keine Ahnung, Rocker-Salat oder was auch immer, wo du gerne hingehst oder zu Hause. Auch bei einem Salat werden alle Zutaten in eine Schüssel geworfen. Und dann gibt es eine Soße drüber. Und obwohl diese Soße drüber kommt und das Ganze irgendwie verbindet, da hat die Tomate, schmeckt immer noch nach Tomate und sieht wie eine Tomate aus. Die Mango, die schmeckt immer noch nach Mango und sieht so ein bisschen auch wie eine Mango aus, jedenfalls ein Teil davon. Und die Nuss, die da drin ist, die kann man immer noch so beim Knacken, da kann man die so richtig hören, ja. Und der Salat ist bunt und er ist Vielfalt. Und die Gerüche der unterschiedlichen Zutaten, die sind immer noch zu riechen. Trotz Soße, wenn man es gut macht. Ja. Gottes Vision an deiner, an unserer, auch an unserer Zusammenarbeit und an deiner Beteiligung an seiner Mission ist mehr das Bild eines Salats versus das Bild eines Teigs. Und so verstehe ich weltweite Zusammenarbeit und weltweite Partnerschaft. Und so verstehe ich auch die Partnerschaft zwischen Mission und Gemeinde. Und hier begegnen wir übrigens wieder Gott, der in seinem Urtypus selbst, in seiner Trinität, das Modell von gemeinsam dienen in Unterschiedlichkeit ja wirklich perfekt vorlebt. Nämlich partizipatorisch, jeder ist beteiligt und komplementär in Ergänzung zueinander. Zum Schluss, du und ihr, Wie kannst du Teil dieses Salats werden? Petrus hat einen klaren Blick. Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Damit ihr mitbeteiligt seid, wenn Gott Herzen und Verhältnisse transformiert. Dass der Kontext, in dem du lebst, ein Stück mehr Himmel nach Himmel schmeckt. In dem Menschen vielleicht in einen Raum der Versöhnung treten. In dem Menschen erleben, wie Leid miteinander geteilt wird oder sie Sinn erfahren. Und Gemeinde und du, wir sind ein Instrument dafür. Wir sind Gott auf geheimnisvolle Weise, er beteiligt sich, er nimmt uns Menschen mit hinein. Und alles, was Gemeinde und was du in diesem Auftrag abgeleitet tust, das ist Mission. Das ist Mission. Und dieser Gottesdienst ist die Einladung an dich, dich zu beteiligen. Vielleicht etwas zu wagen. Im Vertrauen auf Jesus vielleicht etwas hinter dich zu lassen, wo du merkst, es zieht mich raus aus diesem Liebesstrom Gottes an seine Welt. Nicht um Held zu sein, sondern damit Gott sich durch dich verherrlicht und durch dich Dinge tut zum Segen für Menschen und Situationen. Es geht nicht um bestimmte Menschen und Glaubenstypen. Hey, wen hat Gott alles nicht in der Bibel gebraucht? Abraham, aus Feigheit gibt er seine Frau mehrfach als Schwester aus. Jakob, der sich mit List und Lüge den Segen des Vaters erschleicht. Mose, der seine Emotionen nicht im Griff hat. Salomo, als König super, aber als Vater ein ziemlicher Totalversager. Paulus, ein stolzer Pharisäer und Christenverfolger. Gott gebraucht das Schwache, das Unfertige, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme, wie Paulus im ersten Korintherbrief sagt. Ich habe ein Bild mitgebracht von Ali und Ines aus Beirut. Sie sind Flüchtlinge. Der Beirut hat ja über 2 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen und Gemeinden kümmern sich um sie und bringen ihnen das Evangelium. Und sie sind zum Glauben gekommen und er erzählt mir, dass die ganze Familie zum Glauben gekommen ist durch die Mutter, die nicht lesen und schreiben kann. Und sie erzählt mir, ja, ich habe immer noch 5-mal am Tag gebetet zu Allah und meine Mutter hat gesagt, hey, du betest falsch, du betest den falschen Gott an. Weil, nein, ich bete den richtigen Gott an. Und dann ging das über Wochen, über Monate und am Ende ist die ganze Familie zum Glauben gekommen. Von einer Mutter, die nicht schreiben und lesen kann. Es kommt also nicht darauf an, ob wir stark sind oder ob wir uns schwach fühlen, sondern dass wir uns hingeben, dass wir uns öffnen und sagen, hey Gott, hier bin ich. Tu was mit mir, tu was du willst mit mir. Dass wir vor Gott kapitulieren, um umgekehrt alles von ihm zu empfangen. Und dieser Gottesdienst ist die Einladung dazu, vielleicht dich neu hinzugeben, zu sagen, hier bin ich, Herr. Vielleicht dich zum ersten Mal hinzugeben, sagen, hey, ich habe ein bisschen was von dir gehört oder Ahnung, aber ich habe eine Ahnung, dass es dich gibt und ich gebe mich dir hin. Ich diene dir. Und dann sind wir schon mittendrin in Mission, in Weltverantwortung. In Weltverantwortung. Das schließt immer den Blick über den eigenen Horizont mit ein. Aber wir sind es, die das zuerst brauchen, weil es unsere Bestimmung ist und weil wir darin Gott finden, im Dienst für ihn und in der Hingabe an ihn. Vielleicht fängst du an, die nächsten zwei Wochen für Manuel, für Walter oder für, wen hatten wir eben, Antonio zu beten. Oder du informierst dich über ein Auslandsjahr. Oder du sagst, hey, mein Haus, das darf offen sein für eine Kleingruppe aus der Gemeinde. Oder ich wage es mit meiner Familie, vielleicht ein halbes Jahr irgendwo einen Einsatz zu machen. Oder ich überlege mir, jetzt ist Adventszeit, ich räume mein Carport aus und mache Glühwein und Bratwurst und lade die Nachbarn ein. Und vielleicht ist es auch Loslassen. Etwas loslassen, von dem du schon lange weißt, dass es dich abhält, dich einzutauchen in den Liebestrom Gottes für seine Welt. Was ist es für dich? Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht liegt eine Antwort auch in dem Lied, das wir jetzt zusammen singen. Ein Lied der Hingabe, ein Lied, das Jesus in den Blick nimmt, ein Lied für den König, ein Lied für den, der den Überblick hat über dein Leben und über das Unterwegssein der christlichen Gemeinde auf diesem Globus. Ein Lied, das dich daran erinnert, worum es geht, nämlich um ein Leben für den König. Ich lade euch ein, aufzustehen und dass wir dieses Lied singen. Und vielleicht ist es eine Antwort, vielleicht ist es deine Antwort auf Gottes Wort heute Morgen. Gott segne euch.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.